Ja, vielen Dank an unser Lobpreisteam und ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam mit diesem Gottesdienst an einem Sonntag in dieses neue Jahr starten dürfen. Und heute soll es um die Jahreslosung gehen. Die Jahreslosung ist ein kurzes und prägnantes Bibelwort, das vom Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen ausgewählt wird, seit 1934, immer 3 Jahre im Voraus, und es soll so eine zentrale Aussage der Bibel in Blick nehmen, und zwar in einprägsamer, möglichst knapper Formulierung, sodass man es sich gut merken kann. Und es soll ein Wort sein, das ermutigt, tröstet, Hoffnung weckt oder auch aufrüttelt und provoziert. Und dieses Jahr steht es in 1. Mose 16, Vers 13, da heißt es: Du bist ein Gott, der mich sieht. Und ich möchte euch ein bisschen Geschichte und Kontext geben zu den Versen, die wir dann auch gleich lesen wollen. Und ich habe das für mich mal so übertitelt mit Mitten im zwischenmenschlichen Drama. Den meisten ist die Geschichte wahrscheinlich vertraut. Abraham hat die Verheißung vieler Nachkommen. Er wird immer älter, seine Frau ist unfruchtbar und irgendwie wissen sie nicht so ganz, wie sie dieses Problem lösen sollen. Abraham denkt schon darüber nach, seinen Knecht in die Erbfolge einzusetzen. Und als die Jahre ins Land gehen, kommt seine Frau Sarai auf die Idee: Wenn ich dir keine Kinder gebären kann, dann gebe ich dir meine Magd. Und wenn sie ein Kind bekommen soll, dann werde ich es wie meins großziehen und so dir Kinder schenken. Gesagt, getan, Hagar schläft mit Abraham, wird schwanger und die Situation spitzt sich zu. Hagar wird, als sie merkt, dass sie schwanger ist, gegenüber ihrer Herrin überheblich, verächtlich. Sarah leidet unter dem, beschwert sich bei ihrem Mann, der sagt, es ist deine Magd, du kannst mit ihr machen, was du willst. Darauf behandelt sie dieses so schlecht, dass sie wegläuft. Und dann setzen die Verse ein, die ich gerne lesen möchte. 1. Mose 16, 7 bis 13, da heißt es: Und der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserstelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Schur. Und er sprach: Hagar, Magd Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Und sie sagte: Vor Sarai, meiner Herrin, bin ich auf der Flucht. Da sprach der Engel des Herrn zu ihr: Kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hände. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Ich will deine Nachkommen so sehr mehren, dass man sie nicht zählen kann vor Menge. Und der Engel des Herrn sprach weiter zu ihr: Siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären, den sollst du dem Namen Ismael geben. Denn der Herr hat auf dein Elend gehört. Und er wird wie ein Mensch, wie ein Wildesel sein, seine Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn. Und allen seinen Brüdern setzt er sich vors Gesicht. Da nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hatte: Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sagte: Habe ich nicht auch hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat? Hagar, in der Wüste, alleine, auf der Flucht, schwanger, mittendrin in einem zwischenmenschlichen Drama. Ich kann mir Besseres vorstellen. Und in dieser Situation, auch in dieser Not, begegnet ihr der Engel des Herrn. Und nicht nur das, er spricht sie direkt an und er spricht sie sogar mit Namen an. Hagar, sagt er, Magd Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Sie antwortet ihm ehrlich, dass sie auf der Flucht vor ihrer Herrin ist. Und der Engel sagt ihr, ich gehe mal sehr stark davon aus, das, was sie nicht hören wollte. Nämlich: Geh zurück, kehre zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hände. Mein Mann und ich haben gestern eine längere Autofahrt gehabt und dann haben wir uns auf dem Weg über diese Geschichte unterhalten und haben so ein bisschen drüber gesprochen, wer denn jetzt eigentlich schuld ist an dem ganzen Dilemma. War es der Abraham, war es die Sarah, war es die Hagar? Wer hat denn welche Anteile in der Geschichte und hätte sich an welcher Stelle anders verhalten können? Und am Ende sind wir irgendwie so übereingekommen, sie haben alle ihren Teil dazu beigetragen. Jeder auf seine Weise, aus jeder Position Position heraus kann man Dinge auch verstehen, wenn man sich ein bisschen versucht reinzuversetzen, hineinzufühlen. Wir haben uns gefragt, wollte Hagar überhaupt mit dem Abraham schlafen? Wurde sie überhaupt gefragt? Vielleicht war es aber auch eine große Ehre. Zumindest hat es ihre Position deutlich verbessert. Die ganze Sache war nach damaligem Recht in Ordnung so. Aber war es nicht trotzdem klar, dass das zwischenmenschliche Probleme mit sich bringen wird? Hätten sie das nicht wissen können? Beide, Abraham und Sarai, haben der Verheißung Gottes nicht vertraut. Aber während ich sage, kriege ich schon ein schlechtes Gewissen, weil ich denke, wie hätte ich denn reagiert in der Situation? Alt, auf natürlichem Wege ist die Erfüllung der Verheißung nicht mehr möglich. Man sieht so alle Fälle davon schwimmen. Es ist immer leicht, über die anderen zu reden, die zu wenig Vertrauen haben. Sind wir mal ehrlich, wenn wir selbst herausgefordert sind, wie steht es denn dann um unser Vertrauen? Vom Ende die Geschichte zu kennen, macht es immer einfacher. Wenn du mittendrin steckst und nicht weißt, wie es ausgeht, ist es doch sehr viel schwerer. Vor allem, wenn die Verheißung auf sich warten lässt. Auf der anderen Seite sieht man sehr deutlich, dass es keine gute Idee ist, Verheißungen Gottes auf menschlicher Weise nachhelfen zu wollen. Ja, geht nicht gut aus. Hagar bemerkt, dass sie schwanger ist, wird überheblich, verächtlich ihrer Herrin gegenüber, die wegen ihrer Kinderlosigkeit sowieso schon viel gelitten hat. Keine gute Idee. Sie noch schlecht zu behandeln, Öl ins Feuer zu gießen, keine gute Idee. Und Sarai, nachdem Abraham ihr freie Hand gibt, verhält sich ebenfalls nicht richtig. So sehr demütigt sie die Hagar, dass sie entschließt zu fliehen. Als Sklavin und Frau alleine unterwegs, ohne jegliche Rechte, ebenfalls keine gute Idee. Irgendwie Leid auf allen Seiten und dann kommt es zu dieser Begegnung mit dem Engel. Und ich glaube, dass hier in der Geschichte auch ein wichtiger Punkt angesprochen wird, der ein geistliches Prinzip anspricht, dass wir oftmals vergessen, nämlich den Segen der Unterordnung. Der Engel sagt, was sie wahrscheinlich nicht hören möchte: Geh zurück und demütige dich unter die Hände deiner Herrin. Wir hören von dem Engel kein Wort der Wertung in irgendeine Richtung. Was du gemacht hast, ist falsch, oder was die anderen gemacht haben, ist falsch. Gar nichts, einfach geh zurück. Ordne dich deiner Herrin unter. Und darauf schließt er Verheißung und Segen und prophetische Worte über dem Leben ihres ungeborenen Sohnes an. By the way, warum ich das Prophetische so liebe, ist, weil ich selbst erlebt habe, dass Dinge, die wir vom Kopf her vielleicht wissen, dass Gott uns sieht, dass er uns liebt, dass er gute Gedanken über uns hat, dadurch ein Stockwerk tiefer in unser Herz rutschen können. Ich habe das erlebt, wo Leute mich nicht kannten, nichts von mir wussten, die so klar und präzise in mein Leben und meinen Dienst reingesprochen haben, dass ich mich gesehen gefühlt habe von Gott und dass ich wusste, er sieht mich wirklich, wirklich, wirklich. Versteht ihr? Nicht nur, ja, ich weiß das, aber irgendwie, ich kann es nicht greifen und nicht fühlen, sondern ich habe erlebt, wow, Gott sieht mich wirklich. Und es ist tiefer gerutscht und wie wertvoll. Und auch Hagar fühlt sich gesehen, dass sie sagt, dann nannte sie den Herrn, den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hatte, du bist ein Gott, der mich sieht. Habe ich nicht auch hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat? Sie hat sich gesehen gefühlt, angenommen gefühlt, wertgeschätzt gefühlt. Und das ist mein letzter Gedanke. Gott sieht dich und hat einen Weg für dich. Wie wohltuend muss es für sie gewesen sein, dass sie am Ende zu so einer Aussage kommt. Du bist der Gott, der mich sieht. Du bist der Gott, der mich angesehen hat. Johannes Justus hat mal zwei Sätze gesagt, die sich mir in mein Herz geschrieben haben. Er hat gesagt, Menschen ansehen gibt ihnen Ansehen. Und Menschen beachten gibt ihnen Achtung. Und ich glaube, dass das stimmt und ich glaube, dass das genau das ist, was hier passiert ist. Gott schenkt ihr Ansehen und Beachtung, er gibt ihr Wert, er spricht sie als Frau mit ihrem Namen an und sie fühlt sich gesehen. Und ganz ehrlich, wer will das nicht? Wir wollen alle gesehen werden, wir wollen alle wahrgenommen werden, das tut uns gut. Ich kann mich erinnern, ich bin im Herbst auf eine große Konferenz gefahren als Sprecherin und ich war unter den ganzen Sprechern die unbekannteste, würde ich sagen. Und dann bin ich so hin und habe gemerkt, so, ich habe so innerlich ein Gefühl gehabt, oh, wie wird das so mit diesen ganzen bekannten Leuten da zusammen? Und dann war das so schön, weil ich gemerkt habe, die sind so wertschätzend zu mir und die öffnen Raum für mich und die sind interessiert an mir. Und einer der ganz Bekannten hat sich morgens an den Tisch gesetzt und hat gesagt, so Katharina, dich kenne ich noch nicht. Wer bist du? Was machst du? Teil von deinem Herzen. Und dann haben die Raum gemacht für mich. Und ich habe mich so wertgeschätzt gefühlt. Warum? Weil ich gesehen wurde, weil ich beachtet wurde. Das tut jedem von uns gut. Sind wir mal ganz ehrlich. Ja, wir wollen gern gesehen werden. Gott sieht Hagar in ihrer Situation. Er sendet diesen Engel mitten in diese verfahrene Geschichte hinein, um ihr Wegweisung zu geben. Das Spannende fand ich auch, dass der Name Hagar bedeutet Flucht oder Fremdling. Und als Flüchtlingsfrau letztendlich begegnet sie mitten in der Wüste dem lebendigen Gott. Und ich denke dabei auch an die Menschen in unserer Mitte, die geflüchtet sind. Menschen, die aus unterschiedlichsten Gründen ihre Heimat verlassen und fliehen mussten. Den Gott vielleicht ganz speziell heute zusprechen möchte, ich sehe dich. Vielleicht fliehst du aber auch gerade vor ganz anderen Dingen in deinem Leben. Schwierigkeiten, Herausforderungen, Konflikte oder du würdest am liebsten fliehen, weil du keinen Ausweg siehst. Und vielleicht kannst du Gott hören in dieser Geschichte, der sagt, flieh nicht. Stell dich den Problemen, bleib dran, gib nicht auf. Ich habe dich im Blick. Ich sehe dich und ich bin für dich. Und ich möchte dir Mut machen. Hagar befand sich tatsächlich in der Wüste, aber auch im übertragenen Sinn. Wüstenzeiten können Momente der Gottbegegnung werden. Und wenn wir am Ende sind, ist es Gott noch lange nicht. Und meine Erfahrung ist, habe es schon öfter gesagt, dass wir Gott oft da begegnen, wo wir ihn am wenigsten vermuten. Mitten im Leben, mitten im Schlamassel, da wo wir feststecken, wo wir selbst vielleicht gar keine Lösung sehen. Und ich wünsche uns allen immer wieder diese Erfahrung der Begegnung mit Jesus, die ganz tief in diesem, die ganz tief in deinem Herzen diese Gewissheit stärkt, du bist ein Gott, der mich sieht. Und bei dir gibt es immer einen Weg. Es gibt im Moment ein ganz bekanntes Lied von Timo Langer, das heißt bei einem Gott, der das Meer teilt. Und dieses Lied wollen wir zum Ende der Predigt noch gemeinsam hören. Da heißt es, bei einem Gott, der das Meer teilt, da ist immer ein Weg. Da ist immer noch Hoffnung, selbst wenn es scheinbar nicht weitergeht. Bei einem Gott, der das Meer teilt, er kommt nicht zu spät, da ist immer noch Hoffnung, mein Gott bahnt einen Weg. Und diese Erfahrung wünsche ich dir, vielleicht ganz besonders, wenn du gerade feststeckst oder wenn du in der Situation bist, wo du gar nicht mehr weißt, vor oder zurück, irgendwie alles scheint festgefahren zu sein. Bei Gott gibt es immer einen Weg. Er sieht dich.